SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Katja Burg einen schönen guten Tag. Die 2 schmerzt in den Augen, jedenfalls in denen von Menschen, die mit dem Auto zum Job müssen oder in denen derer, die Güter von A nach B bringen sollen. Pendlerinnen und Spediteure haben es dieser Tage nicht leicht. 2,20 für Diesel und fast ebenso viel für Normal oder Super, das ist schon happig. Und es liegt am Nahostkrieg. Tatsächlich? Manche bezweifeln, dass die Preise an den Zapfsäulen nur damit zu tun haben. Ja, aber, sagt der Energieexperte und Politikwissenschaftler Steffen Buchholz, die Krise jetzt im Nahen Osten sei schon der Auslöser. Dennoch sei die Preisgestaltung an den deutschen Tankstellen auch nochmal anderen Kriterien unterworfen. Wie die Unterschiede im Preis im Vergleich mit anderen europäischen Staaten entstehen, erklärt er heute früh in SWR Kultur aktuell folgendermaßen.
Die Differenzen lassen sich zum großen Teil durch Unterschiede bei den Steuern oder bei den Abgaben erklären. Trotzdem bleibt noch ein Rest übrig, der erklärt werden muss. Der kann zum Teil erklärt werden durch Transportdistanzen oder wie stark ist die Konkurrenz zwischen Tankstellen in einzelnen Regionen. Das erklärt auch relativ viel. Aber ein wichtiger Faktor ist eben auch die Kaufkraft und die Reaktion der Autofahrerinnen und Autofahrer. Also reagieren sie auf stark steigende Preise oder wird weiterhin getankt? Und da ist eben die Erfahrung in Deutschland aus den letzten Jahren, dass die Tankmengen ungefähr immer gleich bleiben, egal wo die Preise stehen.
Das heißt mit anderen Worten, auf die Deutschen ist für die Tankstellenbetreiber Verlass. Sie tanken fast um jeden Preis. Doch das Blatt wendet sich und in der Politik sickert nach und nach ein, dass die Bürgerinnen und Bürger diese Belastungen nicht mehr lange werden tragen können. Bundesumweltminister Schneider von der SPD appellierte heute früh im ARD-ZDF-Morgenmagazin an seine Kollegin von der CDU, die Wirtschaftsministerin. Der Geschäftsführer des Verbands Spedition und Logistik Baden-Württemberg, Andrea Maronju, äußerte sich heute früh bei SWR Aktuell Radio ähnlich.
Die Politik muss hier nachhaltig was ändern. Wir haben in Deutschland die höchsten Energiesteuern. Die EU erlaubt ein wesentlich geringeres Niveau. Wieso gehen wir nicht auf dieses runter? Wir haben eine Mehrfachbelastung durch CO2. Einmal wird CO2 an der Tankstelle berechnet und einmal bei der Maut. Da wollte die Politik auch diese Doppelbelastung abschaffen. Hat sie nicht getan, könnte sie sofort machen. Und was würde schnell helfen? Schnell helfen, ich glaube, es ist jetzt auch schon entschieden, dass wir die Reserven freigeben und dann die nächsten 3 Monate da vielleicht ein bisschen Entlastung haben, in der Hoffnung, dass sich dann andere Wege auftun, um das Rohöl hierher zu bringen. Aber bitte nicht irgendwelche Schnellschüsse, die dann verpuffen und eben woanders landen und nicht dort, wo sie ankommen sollen, nämlich beim Verbraucher und den Spediteuren.
Es scheint so, als würde der Ruf in Brüssel gehört, denn EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat am Vormittag angekündigt, man werde Optionen zur Senkung der Energiepreise vorbereiten. Auch die Internationale Energieagentur hat reagiert. Die Nachrichtenagentur Reuters sagte die Organisation, es werde die Freigabe von bis zu 400 Millionen Barrel Erdöl und Ölprodukten aus Sicherheitsreserven vorbereitet. Deutschland hat das gerade bestätigt. Es würden Teile der nationalen Ölreserve freigegeben. Außerdem will die Bundesregierung Preiserhöhungen an den Tankstellen nur noch einmal pro Tag erlauben. Das ist aber noch nicht in trockenen Tüchern und muss noch bestätigt werden. Die Energiepreise hängen immer noch vor allem an Öl, Gas und Kohle, an den fossilen Energieträgern. Viele Länder Europas haben deshalb die Atomkraft im Blick, um unabhängig zu bleiben. Und auch in Japan ist das so. Daran ändert auch der heutige Jahrestag nichts, denn heute gedenken die Japanerinnen und Japaner der Opfer der Atomkatastrophe von Fukushima. Vor 15 Jahren war es zu Kernschmelzen in 3 Reaktoren gekommen. ARD-Korrespondent Thorsten Iffland berichtet aus Tokio.
Japans Premierministerin Sanae Takaichi hat bei der zentralen Gedenkveranstaltung in Fukushima versprochen, die Lebensbedingungen der Menschen in der Region rund um das AKW weiter zu verbessern und die Industrie wiederzubeleben. 15 Jahre nach der Katastrophe sind die städtischen Bereiche fast vollständig wieder bewohnbar. Allerdings sind nur wenige Menschen zurückgekehrt. In einigen Waldgebieten ist die Strahlenbelastung zum Teil noch sehr hoch. Japans Regierung setzt voll auf Atomkraft, baut an neuen Reaktoren und nimmt alte wieder in Betrieb. Eine Endlagerlösung gibt es nicht. Wie die rund 880 Tonnen geschmolzenen Brennstoffs im Inneren des havarierten Kraftwerks geborgen werden sollen, ist ebenso unklar.
Japan hält weiter an seiner Atomstrategie fest. Unterdessen geht der Krieg zwischen USA, Israel, Iran und dem Libanon unvermindert weiter. Vor allem in der Straße von Hormuz spitzt sich die Lage zu, wie unser Korrespondent Uwe Lieb berichtet.
Vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate, westlich der Meerenge von Hormuz, soll ein Containerschiff von einem iranischen Geschoss getroffen und in Brand gesetzt worden sein. Die Besatzung sei in Sicherheit, heißt es. Es war nicht der erste Vorfall dieser Art, seit der Iran die Straße von Hormuz sperrt. Viele Schiffe stauen sich nun dort. US-Präsident Trump hatte angekündigt, Schiffe in der Region eskortieren zu lassen. Bisher geschieht das offenbar nicht. Zudem könnte sich der Iran-Krieg auf neue Ziele ausweiten. In der Nacht sollen bei einem Angriff auf eine Bank in Teheran mehrere Menschen getötet worden sein. Das Regime im Iran droht mit Vergeltung. Staatsmedien berichten unter Berufung auf die Militärführung, nun würden auch Banken und wirtschaftliche Zentren der USA und Israels als Ziele angesehen.
Nach dem Feuer in einem Linienbus in der Schweiz gehen die Ermittler derzeit nicht von einem terroristischen Hintergrund aus. Der Chef der Kantonspolizei Freiburg sagte, es werde jedoch vermutet, dass es sich um eine vorsätzliche Tat handle. 6 Menschen kamen bei dem Brand gestern Abend in der Gemeinde Kerzers bei Bern ums Leben. 5 weitere wurden verletzt. Augenzeugen berichteten, dass sich ein Mann mit einer Flüssigkeit übergossen und angezündet habe.
Fokus Südwest.
Hier im Südwesten ist politisch viel geboten zurzeit. Kaum ist die eine Wahl gelaufen, steht auch schon die nächste an. In 1,5 Wochen dürfen die Bürgerinnen und Bürger von Rheinland-Pfalz ihre Stimme abgeben. Dort allerdings geht alles ein bisschen gemächlicher zu als in Baden-Württemberg. Jedenfalls könnte man diesen Eindruck gewinnen, wenn man sich gestern das TV-Duell der beiden Spitzenkandidaten Schweizer von der SPD und Schnieder von der CDU angeschaut hat. Der Experte für Körpersprache Stefan Werrer hat die Sendung für SWR Aktuell Radio verfolgt und ist heute früh zu folgendem Schluss gekommen.
Was mir bei Schnieder und Schweizer aufgefallen ist, sie hatten Mühe, sich zu unterscheiden. Es ist so wenig passiert. Also wenn man sich das Bild angeschaut hat, und ich meine das gar nicht zynisch, dann hat man sich um mehrere Jahrzehnte zurückversetzt gefühlt. 3 Männer in schwarzen Anzügen mit wenig Bewegung. Das waren fast schon die Anfänge vom TV.
Fernsehen von vor 50 Jahren. Keine gute Kritik für das Duell gestern Abend zwischen dem Ministerpräsidenten Schweizer von der SPD und seinem Herausforderer Schnieder von der CDU. Rheinland-Pfalz wählt in 1,5 Wochen und der Wahlkampf um den Landtag in Mainz ist so semi-interessant. Wir bleiben kurz in Mainz, denn dort soll der Hauptbahnhof sicherer und sauberer werden. Heute hat der Leiter des Bahnhofsmanagements die neuen Maßnahmen erläutert. Künftig sollen zum Beispiel mehr Streifen des Sicherheitsdienstes unterwegs sein und auch mehr Reinigungspersonal. Sich direkt beschweren geht bald auch über den WhatsApp-Kanal des Mainzer Hauptbahnhofs. Dazu der Bahnhofsmanager André Schulte.
Unsere Kunden sind halt Augen und Ohren an unseren Bahnhöfen. Die können uns auch direkt spiegeln, wie nämlich ein Bahnhof war. Und das Feedback ist natürlich Gold wert. Sie werden zukünftig, der Mülleimer ist voll, melden können. Sie werden melden können, der Aschenbecher wurde nicht geleert. Hier liegt mir zu viel Müll herum. Das geht dann auf direktem Wege an unseren Dienstleister und wird sofort beseitigt.
Meckern über WhatsApp, wenn es nicht rund läuft am Bahnhof in Mainz. Einen Beschwerdebrief haben die Oberbürgermeister von Esslingen, Ludwigsburg, Schwäbisch Gmünd und Tübingen an den designierten Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg Özdemir und an CDU-Fraktionschef Hagel geschrieben. Sie fordern mehr Geld für die Finanzierung der frühkindlichen Bildung. Maren Seehuber berichtet.
Viele Städte würden auf Millionenbeträgen sitzen bleiben. Und das bei einer sowieso schon angespannten Haushaltslage. Das zeige sich besonders deutlich bei der Kindergartenförderung für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt. Die Oberbürgermeister fordern deswegen eine Reform der Finanzierung, um die Kommunen zu entlasten. Özdemir und Hagel sollen dieses Problem mit in die Koalitionsverhandlungen nehmen.
Am Landgericht Heilbronn hat der Prozess gegen einen 18-Jährigen wegen Mordes begonnen. Er soll im vergangenen September einen 12-Jährigen auf einem Supermarktparkplatz totgefahren haben. Aus dem Gericht berichtet Timo Leis.
Zielgerichtet angefahren habe der Angeklagte den 12-Jährigen, so die Staatsanwaltschaft. Die Anklage geht von Mord aus niedrigen Beweggründen aus. Zwischen dem Getöteten und dem Angeklagten ging wohl ein Streit voraus. Der Junge starb noch vor Ort auf einem Supermarktparkplatz an seinen Verletzungen. Bislang schwieg der Angeklagte zu den Vorwürfen. Das Gericht muss nun neben der Schuldfrage klären, ob für den 18-Jährigen noch Jugendstrafrecht gilt. Im Jugendstrafrecht liegt die Höchststrafe bei maximal 10 Jahren, es sei denn, es geht um Mord und es liegt eine besondere Schwere der Schuld vor. Dann sind bis zu 15 Jahre möglich.
Und dann war da noch
der Turbospargel. Wir schreiben den 11. März, aber nachdem es hier im Südwesten tatsächlich sehr frühlingshaft ist seit etwa 2 Wochen, kommen die ersten Stangen früh auf den Markt. Der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer sagt Mitte März. Und das wäre dann am nächsten Wochenende. Deshalb jetzt mal ein turboschnelles Spargel-Bingo. Gemüse, Jein. Botanisch gesehen ist der Spargel der Trieb einer Staude. Gesund? Doch, ja. Besteht aber auch zu 95% aus Wasser. Kohl oder Spinat haben, was die Nährstoffe angeht, jedenfalls mehr zu bieten. Grün oder weiß? Grüner Spargel ist nicht gesünder, aber er schmeckt nach mehr, weil im Gegensatz zum Weißen er die Sonne gesehen hat. Frisch geht vor? Unbedingt. Sobald Spargel gestochen ist, verliert er stündlich an Frische, am besten vom Feld auf den Teller. Lustfördernd? Nein. Spargel ist halt eine Pflanze und Pflanzenessen ist gut für die Gesundheit von Menschen. Experten sagen, das mit dem Aphrodisiakum sei wohl vom Aussehen hergeleitet. Was damit wohl gemeint ist? Deutsch? Nein. Der Spargel ist ursprünglich ein Salzsteppen- und Meeresdünenbewohner aus Osteuropa. Die Römer haben ihn dann zuerst kultiviert und in Deutschland kam er erstmal im Klostergarten an, bis er dann im 19. Jahrhundert auch auf deutsche Tische fand. Braucht man dieses Wissen, um den ersten Spargel zu genießen? Nö. Guten Appetit trotzdem.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.